Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie über das Leben des Propheten Elisa. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum zweiten Buch der Könige, Kapitel 2. Zweiter Könige, Kapitel 2. Wir lesen die Verse 19 bis 22. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und die Männer der Stadt sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Da sagte er, bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, nicht mehr soll Tod, Fehlgeburt daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund, bis auf diesem Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Amen.
Amen.
Lass uns beten. Unser Herr und Gott, lass uns heute Abend nun schöpfen aus deiner Quelle, denn bei dir ist der Quell des Lebens. Wir bitten dich, tränke uns, erfrische uns geistlich, stärke uns durch dein Wort, auf das wir gesund sind im Glauben und tun, was du sagst. Herr, gepriesen sei dein Name. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir haben bereits in unserer Serie über den Propheten Elia so einiges über seinen Nachfolger Elisa gehört. Erinnert euch daran. Elisa war ein Junggeselle, er war wohlbehütet, er wuchs auf dem Land in einer dörflichen, friedlichen Idylle. Sein Vater war Gutsherr und Landwirt. Elisa kam aus seiner heilen Welt. Er lebte im Wohlstand, er hatte Ansehen im Dorf, er hatte Verantwortung, er war der Aufseher über die Feldarbeiter seines Vaters, er hatte eine aussichtsreiche Zukunft. Jetzt wäre eigentlich die Zeit gewesen, eine Familie zu gründen. Er hätte den Reichtum seines Vaters geerbt, er hätte sein Leben genießen können. Ja, wenn da nicht plötzlich am Horizont ein Mann aufgetaucht wäre. Der Prophet Elia, der doch tatsächlich an ihn vorbeigeht und seinen Prophetenmantel über ihn wirft, was so viel bedeutet wie, verlass alles und folge mir nach. Du sollst ein Prophet Gottes werden. Was heißt das für Elisa? Er muss sein Leben des Wohlstandes aufgeben. Er verliert seine Bedeutung, seine Stellung. Er wird nicht mehr dieser zukünftige Gutsherr sein. Er muss seine wunderschöne Heimat verlassen. Jetzt wird keine Familie mehr gegründet. Er muss Abschied nehmen von den geliebten Menschen, seinen Eltern und Freunden. Er verlässt dieses friedliche, sichere Leben, denn er geht den Weg der ständigen Lebensgefahr. Denn seit jeher werden die Propheten Gottes verfolgt. Im Grunde muss er alles aufgeben. Sein Traum Leben. Doch erinnert euch, was haben wir gelesen über Elisa? Wie reagierte er auf diese Berufung? Trauerte Elisa, weil nun sein Leben vorbei war? Nein, kein Grübeln, kein Murren, kein Klagen, kein Seufzen, keine Tränen, sondern feiern. Elisa feierte, erinnert euch daran, mit der ganzen Dorfgemeinschaft, in großer, überschwänglicher Freude freut er sich über die Berufung Gottes und er geht entschieden den Weg des Propheten. Nun, Elisa lehrt dich, dass dich nichts davon abhalten sollte, den Herrn von ganzem Herzen zu folgen und seinen Willen zu tun. Was auch immer du aufgeben magst für den Herrn, du kannst feiern. Du kannst fröhlich sein, denn der Herr ist kein Dieb. Er hat Elisa in eine glorreiche Zukunft geführt und heute ist Elisa in der Herrlichkeit. Nun, wir wissen nicht genau, wie lange, aber wohl ungefähr 7 Jahre lang diente er dann den Propheten Elia. bis Elia auffuhr zum Himmel und verschwand. Und wir hörten dann, wie der Mantel des Propheten Elia herabfiel und Elisa diesen Mantel an sich nahm und damit nun der Nachfolger des Propheten sein sollte. Elisa teilte dann in der Kraft Gottes mit diesem Mantel den Jordan, überquerte diesen Fluss ganz, wie Elia es einst tat. Und die Prophetenschüler in Jericho sahen das und fielen vor Elisa nieder und sagten, wahrlich, der Geist Elia ruht auf Elisa. Und seitdem akzeptierten sie ihn als neuen Lehrmeister. Und nun wollen wir in den nächsten Monaten sehen, uns damit beschäftigen, wie es mit Elisa weitergeht, mit seinem Leben und mit seinem Dienst. Und heute Abend hat meine Predigt im Grunde zwei Teile. In der ersten Hälfte wollen wir uns dieses Wunder ansehen, das in Jericho geschah. Und in der zweiten Hälfte meiner Predigt möchte ich dich fragen, ob so ein Wunder schon in deinem Leben passiert ist. Also lasst uns das erste anschauen, das Wunder in Jericho, ab Vers 19, lest mit mir. Und die Männer der Stadt sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Ja, die Lage der Stadt von Jericho war sehr gut. Man nannte sie auch die Palmenstadt. Sie hatte eine perfekte Lage in der Jordanebene. Alles ist ideal. Diese Stadt liegt strategisch, militärisch gut. Aber auch ihre natürliche Umgebung bietet so viel Potenzial für Landwirtschaft, für ein Leben in Wohlstand. Die Lage ist perfekt für eine florierende Stadt, die eigentlich nur so vor Leben sprüht und überfließt. Die Männer der Stadt sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Die Männer der Stadt, vermutlich die Ältesten der Stadt, kommen zu Elia. Und sie sagen es ihm, du siehst es ja selbst, eigentlich ist alles ideal. Aber so wie es in einer gefallenen Welt ist, es gibt ein Aber. Ein Aber. Siehe, doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht. Darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Das Wasser der Gegend ist schlecht. Es ist verseucht, es ist verdorben, faul, bitter. Es hat böse Auswirkungen. Im Land kommt es zu Fehlgeburten. Und das, was hier steht im Hebräischen, kann man eigentlich in zwei Weisen verstehen. Und die Ausleger diskutieren darüber, was es genau meint. Es kann bedeuten, dass hier die Frauen im Land oder auch die Tiere im Land Fehlgeburten haben und eigentlich unfruchtbar sind. Es kann aber auch bedeuten, dass das Land an sich unfruchtbar ist, dass es nicht richtig Früchte hervorbringt, weil das Wasser schlecht ist. Beides ist möglich und vielleicht war auch beides der Fall. Klar ist jedoch, Jericho müsste eigentlich eine blühende Oase sein, wo Leben in Fülle zu finden ist, wo Menschen und Tiere fruchtbar sind, wo der Erdboden reiche Frucht trägt, aber das Wasser war giftig und damit lebensbedrohlich. Und das verwundert Bibelkenner eigentlich nicht. Es verwundert uns nicht. Warum? Nun, die Stadt Jericho ist den meisten von euch ja bekannt, sogar den Kindern unter euch. Wir wissen, als die Israeliten unter Josua endlich ins gelobte Land kamen und den Jordan überquerten, da war Jericho die erste Stadt, die sie eroberten durch Gottes Hilfe. Und seitdem stand diese Stadt unter Gottes Bann. Und nach der Eroberung sprach Josua tatsächlich einen Fluch über diese Stadt aus. Das lesen wir in Josua Kapitel 6. Da heißt es, so ließ Josua damals schwören. Verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinen Jüngsten ihre Tore einsetzen. Also ein Fluch lag auf dieser Stadt. Niemand sollte es wagen, diese Stadt wieder zu erbauen, denn Gottes Bann lag auf dieser Stadt. Und wir hörten dann, als wir das Leben des Propheten Elisa studierten, dass zu der Zeit des Königs Ahabs, als das ganze Volk abgefallen war, Folgendes geschah. 1. Könige, Kapitel 16. In den Tagen Ahabs baute Hiel, der Betheliter, die Stadt Jericho wieder auf. Um den Preis von seinem Erstgeborenen Abiram, das heißt er starb, legte er ihren Grund. Und um den Preis von Segub, seinem Jüngsten, auch dieser starb, setzte er ihre Tore ein, ganz nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn des Nun, geredet hatte. Diese Stadt stand unter Gottes Fluch und der Erbauer musste bitter bezahlen für seine offene Rebellion gegen Gott. Der Herr war gegen die Erbauung. Und warum nun sollte der Herr nun dieser Stadt gesundes Wasser schenken? Außerdem sagt der Herr zu den Israeliten in 2. Mose Kapitel 23 folgendes: Ihr sollt dem Herrn, euren Gott, dienen. Wenn ihr das tut, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen. Keine Frau in deinem Land wird eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Die Zahl deiner Tage werde ich erfüllen. Der Herr versprach also seinem Volk in dem gelobten Land gesegnetes Wasser, Fruchtbarkeit, Gesundheit, ein langes Leben, wenn sie ihm doch nur gehorchen. Aber das Gegenteil war der Fall in Jericho. Wir finden hier kein gesegnetes Wasser, sondern verfluchtes Wasser. Die Menschen wurden krank und starben, die Frauen erlebten Fehlgeburten, es gab Tote. Die Menschen in der Stadt konnten nichts dagegen tun. Denn was sollten sie auch tun? Sollen sie irgendwie eindringen in das tiefe Erdreich? Sollen sie irgendwie das Regenwasser, das sich im Grundwasser speichert, oder den Erdboden selbst in seiner Zusammensetzung, in seiner Substanz verändern? Nein, das ist unmöglich für einen Menschen. Was auch, wo auch immer die Vergiftung hierher kommt, es muss ja eine vollständige Transformation des Wassers stattfinden. Nein, die Menschen in Jericho können das Wasser nicht ändern. Was auch immer sie anstellen, es ist aussichtslos. Sie brauchen übernatürliche Hilfe. Und vielleicht ahnten sie es auch, dass der Herr es war, der dieses Wasser verfluchte. Vielleicht wird der Herr sich über die Stadt und über die Bewohner erbarmen. Und so gehen sie zu dem Mann Gottes, Elisa, erläutern ihm die Situation und achtet darauf. Diese Leute respektieren Elisa. Ist euch das aufgefallen im Text? Es heißt hier in Vers 19, und die Männer der Stadt sagten zu Elisa: Sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Sie behandeln Elisa mit Hochachtung. Und tatsächlich, Elisa reagiert freundlich. Er hat Mitleid, er greift ein. Was tut er? Vers 20. Da sagte er: Bring mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein. Er bittet um eine neue Schale, denn das, was er jetzt tut, ist ein Werk der Erneuerung. Eine neue Schale heißt auch eine reine Schale. Die Schale muss mit Salz gefüllt sein. Denn was er jetzt tut, ist ein Werk der Reinigung. Salz wirkt bekanntlich gegen Verfall, gegen Verdorbenheit, gegen Verwesung und Faulheit und Unreinheit. Gleichzeitig ist klar, eine Schale mit etwas Salz kann nicht die gesamte Wasserversorgung einer Stadt reinigen. Das ist völlig unmöglich. Zudem ist Salzwasser auch nicht genießbar. Eine Schale Salz richtet überhaupt nichts aus. Und darum geht es auch gar nicht. Eine neue Schale voll Salz reinigt keine Wasserquelle. Was Elisa hier tut, ist eine symbolische Handlung. Elisa, was er hier tut, es ist eine Zeichenhandlung. Seine Handlung veranschaulicht nun etwas für die Leute. Gott wird nun Erneuerung und Reinigung bringen. Achtet darauf, dass es eben nicht die Schale Salz ist, die ihr Heilung für das Wasser bewirkt, ab Vers 21. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte: So spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund, bis auf diesen Tag, nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Was bringt also Heilung? Der Herr spricht: Ich habe das Wasser gesund gemacht. Der Herr ist es, nicht Elisa, nicht die Schale voll Salz. Der Herr über die Quellen, der Herr über Leben und Tod, der einzig wahre Gott und Schöpfer aller Dinge, der wahre Gott Israels. Er hat sich erbarmt, er hat diese verfluchte Quelle gesund gemacht. Er macht aus Fluch Segen. Es ist seine Gnade, denn es war die Sünde der Menschen, welche diesen Fluch verursacht hat. Und ganz unverdient erbarmt sich dieser heilige Gott über diese Menschen. Es ist ein mächtiges Gnadenwerk. Und achtet darauf, Elisa geht nicht zu den Bäumen, zum Feld oder zu den schwangeren Frauen oder sonst wohin, wo das Wasser jetzt böse Auswirkungen hatte. Nein, er sucht die Quelle auf. Denn ihm ist klar, eine Erneuerung muss bei der Quelle geschehen, bei dem Ursprung. Von hier kommt all das Unheil. Wird die Quelle gesund, dann werden all die bösen Folgen beseitigt. Eine Quelle muss im tiefsten Inneren gereinigt werden. Das kann nicht oberflächlich geschehen. Und der Herr in seiner Gnade schenkt diese allumfassende, tiefgreifende, rundum Erneuerung dieser Quelle. Und schaut euch an, das Werk Gottes hält tatsächlich auch an. Und nicht nur ein paar Tage, Vers 22. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Das Wasser blieb gesund, sogar bis in den Tagen, als dieses zweite Buch der Könige aufgeschrieben wurde. Und lass mich dir was sagen, sogar bis zum heutigen Tag. Wenn du einmal in Jericho bist, geh und schau nach der Quelle, die den Namen trägt, Elisa-Quelle. Sie ist bis heute noch gesund. Du kannst noch heute daraus trinken. Gottes Werk bleibt bestehen. Es heißt in Prediger, Kapitel 3, ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Kein Mensch hat zu dieser Heilung etwas hinzugetan. Es ist das Werk des Herrn. Was hat der Herr also hier in Jericho getan? Gott hat den Fluch der Sünde gebrochen. Er hat den Fluch in einen Segen verwandelt. Er erbarmt sich über diese verfluchte Stadt mit seiner unverdienten Gnade. Er wirkt Erneuerung, Heilung. Und die Lektion ist klar. Zunächst einmal wird Elisa hier bestätigt als wahrer Prophet des Herrn. Aber in erster Linie wird dieser Stadt beigebracht, dass es Jahwe ist, der wahre Gott Israels, dem sie all das zu verdanken haben. Jeden Tag nun. Jeden Tag, wenn sie trinken. Von diesem Wasser können sie auf ihre Knie gehen und den Herrn preisen für seine unverdiente Gnade. Jedes Mal, wenn eine Frau oder ein Tier Leben auf die Welt bringt, das nicht stirbt, so können sie auf ihre Knie gehen und den Herrn des Lebens dafür preisen, der das in seiner Gnade geschenkt hat. Jedes Mal, wenn sie es, Früchte des Feldes genießen, können sie den Herrn Lob singen und ihm danken. Im wahrsten Sinne des Wortes konnten diese Bewohner dieser Stadt jeden Tag sehen und schmecken, dass der Herr freundlich ist. Das ist unser Gott, der Mitleid hat mit Menschen, die ihn aufsuchen, die ihm ernstlich um Hilfe anrufen, die im Glauben kommen, in der Hoffnung, dass er eingreifen kann. Er lässt sich bitten, er ist mächtig, Sünde und Verdorbenheit und Fluch und Tod zu überwinden und zu besiegen. Dieses Wunder in Jericho ermahnt uns zunächst einmal dazu, dass du all die Segnungen, die der Herr dir täglich schenkt, etwas, was du für selbstverständlich erachtest, wie gesundes Wasser, wo du einfach den Wasserhahn aufdrehst, dass das alles andere als selbstverständlich ist, denn es dürfte nach unserer Sünde keine einzige gesunde Quelle auf dieser Welt geben. Gesunde Speise, lebendige Kinder, Gesundheit, langes Leben. Niemals dürfen wir diese Segnungen für selbstverständlich erachten. Es ist unverdiente Gnade und Freundlichkeit des Herrn. Aber nun lasst mich zum zweiten Teil meiner Predigt kommen, denn hier wird uns gelehrt durch das, was der Herr in Jericho tut. Der Herr kann das Böse verwandeln. Er kann rundum Erneuerung schenken und heilen. Und meine Frage an dich, wenn du das hier siehst, was der Herr kann. Meine Frage an dich ist, ob du dieses Wunder erlebt hast. Ob du bezeugen kannst, dass der Herr diese Erneuerungs- und Heilungskraft hat. Was meine ich damit? Nun, ich spreche nicht von einer Wasserquelle. Ich spreche von etwas weitaus Größerem, was der Herr tut. Denn die Bibel lehrt dich, dass du eine Quelle in dir selbst hast. Es heißt in Sprüche Kapitel 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und so frage ich mich heute Abend, was wohl aus deiner Quelle entspringt? Leben oder der Tod? Wenn du nämlich eine schlechte Quelle hast, so wirst du ganz und gar schlecht und verdorben sein. Ganz am Anfang in der Bibel heißt es, In 1. Mose Kapitel 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse waren den ganzen Tag. Der Herr sieht die Quelle des Menschen. Und was kommt hervor aus dem Menschen? Was sprudelt hervor? Böses. Böses, und zwar den ganzen Tag. Verdorbenheit, sagt die Schrift. Jesus bestätigt das in Markus Kapitel 7. Er sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen was? Kommen was? Böse Gedanken kommen hervor. Unzucht und Dieberei, Mord und Ehebruch und Habsucht und Bosheit und Arglist und Ausschweifungen, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit, alle diese Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Die Quelle in Jericho war verdorben, weil die Quelle der Menschen im Herzen verdorben war. Diese Quelle war doch nur die Strafe für die Verdorbenheit des Menschen in ihren Herzen. Unsere Quelle, die Quelle der Menschen ist verdorben, und aus dem Herzen heraus strömt Unheil und Schaden und Tod geht aus in unser Umfeld. Und Menschen können, so sehr sie sich auch anstrengen, sie können diese Quelle nicht heilen. Sie versuchen oberflächlich die Auswirkungen dieser schlechten Quelle irgendwie zu beseitigen. Sie sagen, ich habe eine schlechte Ehe und ich habe Familienprobleme, also gehe ich zur therapeutischen Beratung. Sie sind unzufrieden in ihrem Leben und auf der Arbeit, also gehen sie zum Yoga, zur Meditation, machen Wellness, wollen mehr Urlaub, greifen zur Flasche und trinken Alkohol. Sie haben Depressionen, also nehmen sie Pillen. Sie sind aggressiv, also machen sie mehr Sport und gehen zum Anti-Aggressionstraining. Wir könnten den ganzen Tag davon sprechen, was die Menschen oberflächlich versuchen, um ihre Quelle, ihre unreine Quelle zu heilen. Aber was auch immer sie tun, es beseitigt nicht das, was aus ihrem Herzen Tag für Tag hervorsprudelt. Es gibt Ratgeber zuhauf, aber nichts davon erneuert den Menschen in dem Kern seines Daseins, in seinem Herzen. Sie gehen nicht zur Quelle, zum Ursprung, denn hier ist es verseucht. Hier im tiefsten Inneren ist es verdorben. Und so wie die Bewohner Jerichos neben der Quelle dastehen, nichts tun können, so muss der Mensch auf sein Elend schauen und zugeben, es ist unmöglich, dass er sein Herz verändert. So heißt es in Jeremia Kapitel 17. Da heißt es im Vers 9, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Unser Herz ist so verdorben, so trügerisch, es ist unheilbar. Und wer kennt sich mit diesem Herz aus? Wer könnte es verändern? Nein, wir sind unheilbar krank. Es ist schier unmöglich. Und du musst auch verstehen, geistlich fruchtbares Leben mit einer Quelle des Lebens, wo Früchte entstehen, die Gott gefallen. Weißt du, das kommt nicht automatisch in deinem Leben durch ein gutes Umfeld. Wir haben gehört, die Leute sagen hier, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. Und vielleicht ist deine Lage auch sehr gut. Du bist zum Beispiel heute hier. Vielleicht bist du Teil einer anderen biblischen Gemeinde, wo Sonntag für Sonntag das lebendige Wort Gottes verkündigt wird. Vielleicht hat der Herr dir die Gnade geschenkt, dass du Teil einer christlichen Familie bist, wo du von klein auf an Gottes Wort gehört hast. Deine Lage ist ideal. Sehr, sehr gut. Müsste da nicht Leben, Fruchtbarkeit in Fülle sein? Müsstest du nicht geistlich florieren? Aber nein, du musst erkennen, selbst das beste Umfeld verändert dich nicht im Herzen. Es gibt nur eine Hoffnung für dich, nur eine. Diese Männer der Stadt gehen zu Elisa, zum Mann Gottes, zum Propheten, das heißt, sie suchen den Herrn. Sie bitten ihn um Hilfe. Es gibt keine Hoffnung für dich, als alleine den Herrn. Als allein den Herrn Jesus Christus. Er vermag es, Herzen zu erneuern, und zwar grundlegend für immer. Zu heilen, zu reinigen. Er hat die Vollmacht zu sprechen, sei rein. Erinnert euch an die Frau, die Jesus traf am Brunnen. Und ihr ganzes Leben war so unrein, so faul, so verdorben, so leblos, so kaputt. Und Jesus sagt zu ihr in Johannes Kapitel 4, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus vermag, eine lebendige Quelle in dir hervorzubringen. So sagt er später dann in Johannes Kapitel 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme gesunden, lebendigen Wassers. Jesus spricht hier bildhaft. Er redet von einem geistlichen Strom, einem Strom, der aus deinem Inneren fließt und segensreich strömt in deine Umgebung. Verstehst du? Was Gott in Jericho getan hat, ist gering im Vergleich, was er durch seinen Sohn tut an den Herzen der Menschen. Er kann nicht nur böse Quellen heilen, er kann böse Menschen heilen. Er kann sie grundlegend verändern. Der Herr vermag es tun. Der Herr vermag es auch an dir zu tun. Jesus wandelte einst, viele hundert Jahre später, durch Jericho. Durch dieses Jericho. Es gab in dieser Stadt einen großen, bekannten Sünder, den die Juden verachteten. Ein Mann mit dem Namen Zachäus. Ein reicher Oberzöllner, ein Betrüger, nachzulesen in Lukas 19. Jesus sieht diesen unreinen Mann und sagt zu ihm, heute muss ich in dein Haus einkehren. Und wie reagieren die Menschen darauf? Sie murren. Sie sagen, er ist eingekehrt, bei einem so sündigen Mann will er bleiben. Ja, du hast doch gar keine Ahnung, was Jesus mit ihm machen wird. Ein unreiner, verdorbener Mann, vergiftet durch die Sünde, durch und durch, der so einen Schaden bringt für seine ganze Umgebung. Aber Jesus kehrt bei ihm ein. Und er reinigt diesen Zachäus, er heilt ihn im tiefsten Inneren. Und vorher ging Schaden aus, Gift von diesem Mann. Und nun fließt der Segen über. Zachäus macht nun alle Dinge wieder gut, die er verschuldet hat. Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, heute ist diesem Haus Heil, Heilung, Rettung widerfahren. Zachäus wird grundlegend in der Quelle seines Herzens im tiefsten Inneren umgekehrt, verändert. Verstehst du? Der Herr hat nicht bloß Kraft, böses Wasser zu heilen, sondern böse Herzen. Meine Frage an dich heute Abend ist, was ist mit der Quelle deines Herzens? Hat der Herr dir diese tiefgreifende, grundlegende Veränderung geschenkt? Hast du das Wunder der Erneuerung wirklich erlebt, die Reinigung in deinem Herzen? Vielleicht schaust du auf dein Leben und siehst, was der Sündenstrom schon angerichtet hat und bist selbst erschrocken darüber, wie viel Böses in dir hervorströmt und so viel Gift, so viel pure Sünde. Und vielleicht hast du schon gesehen, welch ein Schaden und Unheil diese Sünde auch in deinem Umfeld, bei deinen Mitmenschen bewirkt. Wie du selbst geistlich unfruchtbar bist. Und vielleicht bist du auch schon längst darüber verzweifelt, dass du merkst, du kannst, so sehr du dich auch abmühst, nichts daran ändern. Es gibt Hoffnung für dich. So verzweifelt, wie du auch immer sein magst, über dein eigenes Leben und über dein böses, verdorbenes Herz. Es gibt Hoffnung für dich. Denn da ist Jesus, der allmächtige Sohn Gottes, der die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben und Herzen zu erneuern. Der spricht in Johannes Kapitel 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Hast du dieses Leben? Weißt du, Christus gab sich selbst, damit du diesen Segen erleben kannst. Er schüttet kein Salz in deine Quelle. Nein, Christus hing am Kreuz und aus seiner Seite floss sein Blut wie aus einer Quelle. Eine reinigende Quelle, eine Quelle, die dich ewig zu reinigen vermag. Und er hat die Macht, einen neuen Menschen aus dir zu machen. Die Evangelien berichten uns von einer Frau, die ihr Leben lang unter Blutfluss litt. Das heißt nach jüdischem Gesetz, sie ist unrein gewesen. Und sie hat all ihr Geld ausgegeben für all die Ärzte. Aber es wurde nur noch schlimmer. Dann hörte sie von Jesus. Und sie kämpfte sich den Weg durch diese Menschenmenge, um Jesus zu sehen. Und das Einzige, was ihr möglich war, ist, den Saum seines Gewandes zu berühren. Und Kraft ging aus vom Herrn und reinigte diese Frau, die all die Jahre unrein war. Willst du nicht kommen zu diesem Christus und im Glauben den Saum seines Gewandes berühren und zu ihm flehen? Herr, reinige mich. Mein verdorbenes, böses Herz, mach mich rein. Er ist bereit. Er ist gnädig und barmherzig und er hört gerne. Er ist mächtig, dich zu retten. Aber nun lasst mich doch am Ende ein Wort richten an all jene von euch, die dieses Wunder schon erlebt haben. In die erlebt haben, dass der Herr euch bekehrt hat und euch ein neues Herz geschenkt hat. Nun glaubst du an dieses Heilungswunder in Jericho? Dann sag mir, was ist mit der Heilung in deinem Leben? Ich frag dich als Christ, ob du wirklich noch an die Kraft der Reinigung und der Veränderung glaubst. Glaubst du, dass der Herr dich wirklich verändern kann? Grundlegend. Oder hast du schon angefangen, Dinge zu akzeptieren in deinem Leben? Gewisse Dinge, wo du dich dran gewöhnt hast, dass sie aus deinem Herzen kommen? Ja, du weißt, deine Sünden sind dir vergeben. Aber rechnest du auch noch wirklich damit, dass der Herr dich so verändert, dass diese Sünde nicht mehr so hervorströmt und dein Leben bestimmt und dein Umfeld? Also erwartest du wirklich im Glauben, dass der Herr deine Quelle reinigt, und zwar beständig und überall in deinem Leben? Jakobus sagt uns in seinem Brief in Kapitel 3, mit der Zunge preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte so nicht sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Jakobus sagt, so sollte es nicht bei euch sein. Eure Quelle sollte rein sein. Es sollte nichts Bitteres aus euch hervorsprudeln. Paulus sagt den Ephesern in Kapitel 4, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gutes zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf dem Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig und mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Meine Frage ist, gibst du dich zufrieden mit bösen Dingen, die aus deinem Herzen kommen? Hast du dich vielleicht abgefunden mit Bitterkeit in deinem Herzen? Vielleicht sogar der Gemeinde Jesu gegenüber, deinen Geschwistern. Dass du zulässt, dass bittere Gedanken aufsteigen und vielleicht bittere Worte aus deinem Mund hervorkommen. Eine Bitterkeit, die Freude raubt in der Gemeinde. Eine Bitterkeit, die dich fruchtlos macht in dem Dienst für den Herrn. Vielleicht hast du dich zufrieden gegeben mit Wut in deinem Herzen und lässt Lästerung freien Lauf. Vielleicht hast du dich zufrieden damit gegeben, mit dem Strom der bösen Lust und den Süchten und unreinen Gedanken, und du lässt es einfach so strömen, weil Veränderung, daran glaubst du gar nicht mehr. Vielleicht bist du zufrieden mit diesem trüben Wasser der Schwermut und der Niedergeschlagenheit, das alles verdunkelt. Vielleicht bist du zufrieden mit deinem Stolz, mit deinem Egoismus, mit deiner Selbstsucht, mit deiner Unversöhnlichkeit, mit deinem Geiz, mit deinem Neid, mit deiner Faulheit, deiner Unzuverlässigkeit, deiner ständigen Kritiksucht und so manchen anderen bösen Sünden, die immer wieder in dir aufkommen, weil Du hast den Gedanken aufgegeben, dass der Herr dich tatsächlich grundlegend verändern könnte. Und du sagst dir mittlerweile, ich bin halt so. Und fängst an, dich zu entschuldigen. Nein, meine Frage lautet heute Abend, glaubst du, dass der Herr, der dieses Wunder in Jericho getan hat, nicht auch dein Herz von Bitterkeit in Süße verwandeln kann, von Unreinheit in Reinheit, von Fluch in Segen? Da gibt es so manchen Sündenquell, der noch in mir zu finden ist, sagst du. Sag mir, hast du dich damit abgefunden? Oder kommst du zum Herrn? Nun, ich kann dich gut verstehen, dass du kämpfst. Ich erinnere mich einmal, da war ich in Österreich und ging durch ein tiefes Tal und wir waren umgeben von Bergen. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen, aber von allen Seiten kamen Ströme herab. Überall waren diese Ströme. Und so fühlst du dich vielleicht manchmal, was die Ströme der Sünde angeht, dass du schier überwältigt bist, dass du den Eindruck hast, eigentlich in allen Bereichen meines Lebens fließt Sünde heraus und du willst beinahe aufgeben. Hör mir zu. Der Herr hat die Kraft, dich zu erneuern und dich zu reinigen, dich zu heiligen. Komm im Glauben zu ihm und flehe zu ihm. Herr, dieser Strom in meinem Herzen, der immer wieder aufkommt, er macht mich unrein. Er bringt Unheil über mich und meine Mitmenschen. Er verunehrt dich, erbarme dich meiner, reinige mich, heilige mich, dass aus meinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Und nicht ein schlechter Strom bitteren Wassers. Ihr Lieben, ist es nicht so, dass wir oft viel zu wenig von Gottes Kraft erwarten, dass wir viel zu wenig glauben, an seiner Vollmacht Erneuerung zu schenken, dass wir so oft dabei sind, aufzugeben, obwohl der Herr da ist und unsere Quellen vollkommen verändern kann. So ist meine Predigt heute Abend ein Aufruf, mehr zu vertrauen auf die Kraft des Herrn, das Böse zu überwinden, und zwar grundlegend zu verändern. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 14, wenn ihr mich etwas bitten werdet, hör genau hin, wenn ihr mich etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Darum möge es so sein, dass du, wie diese Männer, zu Elisa kommst. Dass du kommst zu dem Herrn, auch heute Abend, wenn er dir vor Augen geführt hat, wo böse Quellen aus dir sprudeln. Dass du kommst, niederfällst vor ihm und ihn anrufst, dass er dich heilt. Möge der Herr dich erhören und dieses heilige Wunder an uns allen wirken. Zu der Ehre seines wunderbaren Namens. Amen.
Lass uns aufstehen und zusammen beten. Unser Herr, wir preisen dich für deine große Gnade und Güte, die du hast mit den Menschen, die du gezeigt hast damals in Jericho, als du aus lauter Güte und Freundlichkeit diese Quelle gesund gemacht hast und das Leid der Menschen gewendet hast. Herr, sie haben es nicht verdient, denn sie haben gegen deine Gebote verstoßen, als sie die Stadt wieder aufbauten. Und sie haben nur den Lohn ihrer Sünde empfangen. Aber du hast dich erbarmt und hast durch deinen Propheten Elisa dieser Stadt Heil geschenkt. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns in so vielen unzähligen Dingen so überfreundlich segnest. Herr, dass wir in diesem Land Essen haben, Trinken haben, Wasser, das rein ist. Herr, wir könnten stundenlang aufzählen, die Segnungen, die du uns schenkst. Nichts davon haben wir verdient. Alles ist Gnade. Herr, aber noch viel mehr wollen wir dir danken für die überfließende Gnade, die du schenkst in deinem Sohn Jesus Christus, Herr, die fließt aus deinen Wunden, aus deiner Seite, als du für uns gelitten hast, als deine Striemen unser Heil wurden, als du gestorben bist, für unsere Schuld, unsere Strafe getragen hast und nun Heil wirkst, vollkommene Heilung, Rettung für jeden, der an dich glaubt und deinen Namen anruft. Herr, welche Gnade, völlig unverdient. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und den Tod haben wir verdient, denn wir alle sind Sünder und dein Gesetz verdammt uns. Aber du hast Gnade vor Recht ergelten lassen, Herr. Du hast deinen Sohn hingestellt als Sühneort und an ihm deine Gerechtigkeit erwiesen und unsere Sünden gestraft. Und all die, die wir schon dieses Wunder erleben durften, dass du uns Wiedergeburt geschenkt hast, dass du unser steinernes Herz, die Quelle all dieser bösen Gedanken und Sünden, die wir haben, hinausgenommen hast und uns ein fleischernes Herz gegeben hat, das dich liebt und dir glaubt und dir nachfolgt. Wir preisen dich für deine Gnade, die uns das Heil gebracht hat. Herr, wir beten aber und flehen für all die, die hier sind und noch nicht dieses Wunder der Wiedergeburt erlebt haben, die noch nicht erlebt haben, wie du sie von Grund auf, von Herz auf veränderst. Und wir flehen, dass auch sie zu dir kommen, dass sie erkennen mögen, dass sie Rettung brauchen, dass sie erkennen mögen, dass sie verdorben sind, dass alles Sinn ihres Herzens nur böse ist den ganzen Tag, Herr, dass sie sich unterwerfen deinem gerechten Gericht, dass sie sprechen, Amen, ja, du hast recht, Herr, in deinem Urteil über mich, ich bin ein Sünder und ich bin verdammungswürdig, und dass du sie dann retten mögest, Herr, dass du auch ihr Herz erneuerst von Grund auf, dass nicht mehr Böses und Sünde aus ihnen sprudelt, sondern nun lebendiges Wasser von ihnen ausgeht, Herr. Ströme lebendigen Wassers. Aber auch all die, die wir diese Gnade schon erleben durften. Wir wollen dich anflehen, Herr, dass du dich auch über uns erbarmst. Denn auch wenn du uns schon erneuert hast, wenn wir schon eine neue Kreatur sind, ein neues Herz haben und uns niemand mehr das rauben kann, Herr, so weißt du, dass doch noch viel Böses an uns ist. Und dass aus unserem Herzen nicht nur gute Dinge kommen, sondern immer noch viele böse Gedanken. Und dass diese bösen Gedanken oft führen zu bösen Worten und bösen Taten. Herr, wir bekennen dir unsere Sünden. Und wir flehen, erbarme dich über uns und reinige uns durch und durch. Überall, Herr, wo in unserem Herzen noch Böses, Verdorbenes, Giftiges ist, das fege du hinaus. Dass wir heilig leben vor dir. Sorge dafür, dass wir heute heilige Entschlüsse fassen, zu kämpfen gegen unsere Sünden, uns nicht abzufinden mit den bösen Dingen unseres Herzens, sondern wirklich zu tun, was dein Wort uns sagt, und zu dir zu flehen, dass du uns heilen mögest, denn wir können es allein nicht tun. Herr, vergib uns alle Schuld und heilige uns und reinige uns und wasche uns, damit wir ganz vollkommen vor dir stehen und damit wir nun die guten Werke tun, die du vorher bereitet hast, damit wir in ihnen wandeln. Denn das ist dein Wille für uns, unsere Heiligung, dass die Menschen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel dafür preisen. Heilige uns, Herr, rette uns an jedem Tag, bis zu dem Tag, an dem du uns völlig hindurch gerettet haben wirst, an dem wir endlich verherrlicht vor dir stehen, leuchten wie die Sonne und nichts Böses mehr in uns sein wird. Herr, bring uns dahin und schon jetzt arbeite an uns, mach uns immer mehr dem Bilde deines Sohnes gleich. Wir vertrauen darauf, dass du es tun kannst. Wir hoffen auf dich. Und wir wissen, Herr, wenn wir dies beten in deinem Namen, und es ist dein Wille, dass wir dies beten, so wirst du es uns schenken. Herr, schenke, worum wir gebetet haben, zur Ehre deines Namens. Amen.